Die heutige Sendung geht um das Thema Ärzte, Chirurgen und Universitäten. Wir sind im Gespräch in Duggen im Kanton Schweiz mit dem Allgemeinpraktiker Dr. Med.-Jürg Wiersch. Der Dr. Jürg Wiersch hat eine Erfahrung über 38 Jahre, hat aber im Zuge der Pensionierung Praxis an seiner Tochter und seinem Schwiegersohn übergeben, wo beide Ärzte sind. Ja, und der Jürg Wiersch hat natürlich auch ein schönes Hobby. Er ist Lokalhistoriker. Seit 1989 ist er Präsident von Marchring und von der Kunsthistorischen Gesellschaft von der March im Marchmuseum. Er publiziert aber auch in der Medizingeschichte. Und so möchte ich, Andrea Marti, dich, Jürg, bei Radio Gloria herzlich willkommen heißen und ich freue mich auf deine Ausführungen und Gedanken.
Danke, Andrea. Es freut mich, dass wir auch die zweite Sendung machen können und dass wir jetzt über Ärzte, Chirurgen und Universitäten reden können. Nicht ganz alles über studierte Mediziner.
Jürg, wie hat denn so das Ganze angefangen mit der Medizingeschichte?
Also ich habe im ersten Teil schon erzählt, natürlich noch von viel früher mit dem Sesshaftwerden, aber wir wissen von etwa 3000 vor Christus aus der Jungsteinzeit, wo man erste rituelle Operationen gemacht hat, also nicht so sehr zum Heilen, man hat damals ja an böse Geister geglaubt, Trepanationen, also Schädelöffnungen. Wir haben etwa 2800 vor Christus ein erstes Chirurgiebuch auch schon erwähnt, im Papyrus Edwin Smith aus Ägypten, aus Luxor. 1900 vor Christus weitere Chirurgiebücher aus Ägypten im Britischen Museum, die heute noch vorhanden sind. 100 nach Christus in der Regierungszeit von Kaiser Trajan, vom römischen Kaiser Trajan, 98 bis 117, als Kaiser gsi, hat es einen griechischen Arzt, Soranus von Ephesus, gegeben. Der gibt uns bereits Einblick in die Frauenheilkunde. Es hat dann eine Schule der Methodiker gegeben und er hat damit mehrere medizinische und populärwissenschaftliche Werke über Frauenkrankheiten, Reproduktionsmedizin, also wie pflanzt sich der Mensch fort, über chronische Krankheiten, Hygiene und Chirurgie geschrieben. Daraus geht bereits, also 1100 nach Christus, hervor, was man bei Kindslagen in der Gebärmutter macht, etc. Wir wissen aber auch aus Indien, dass es Fortschritte gegeben hat, was man in Europa nie gehabt hat. Man hat Wunden mit einer Ameisennaht verschlossen. Man hat grosse Ameisen, Pipilica scirograsta, wie die Inder das nennen, am Kopf gefasst. Und hat sie an die Wundränder angesetzt und dann haben sie sich auf die B-Seite mit den Zangen eingebissen, den Wundrand zugeschlossen und dann hat man die Ameisen geköpft. Und die Köpfe haben reflektorisch immer noch zugehabt. Das haben wir im Westen nie gehabt. Das waren die ersten grossen Fortschritte von der Chirurgie.
Jetzt weißt du so viel über die ganze Medizingeschichte. Von wo weißt du das, Jürg?
Gut, das ist ja Haufen natürlich angelesen. Ich hatte mein Medizinstudium in Basel ausgezeichnete Lehrer in Medizingeschichte. Ich war einer der wenigen Studenten, der in die Medizingeschichte-Vorlesungen hineingesessen ist. Für die meisten war das irgendetwas, wo man schwänzen konnte, weil es nie ein Examensfach war. Aber mich hat es hier schon interessiert, warum und von wo kommen wir denn und wo liegen unsere Fortschritte? Wie haben unsere Urgroßväter Medizin praktiziert? Das ist mein Wissen und dann stösst man natürlich drauf. Ein Haufen von dieser Literatur ist Englisch, also die Engländer und die Amerikaner haben eine ausgezeichnete Literatur über Medizingeschichte.
Jürg, wie unterscheiden sich jetzt die zwei Berufsgattungen von früher Ärzte oder Bader und Chirurgen?
Das ist das Thema ganz. Wir müssen ein bisschen zurückgehen, eigentlich aufs Römische Reich. Das Römische Reich, das als grosses Reich eine immense militärische Stärke von etwa 3 Millionen Soldaten hatte unter dem Kaiser Augustus. Und 2000 Ärzte in der Armee angestellt hat, um diese Leute zu betreuen. Aus dieser Zeit wissen wir von ersten Instrumenten, von Haken, von Messern, also Skalpell, Amputationssagen, Blasenkatheter, Prothesen für Augen, Nase, Zähne, sogar Arme und Beine. Um Füße hat man damals aus Holz, Eisen oder Silber und sogar Gold gemacht. Und die Operation hat natürlich absolut schnell und gründlich müssen passieren. Das einzige Mittel, das man hatte, war Alkohol, also ein Rausch oder ein bisschen Opium, also als Narkosemittel. Die Wunden sind damals noch mit heißem Öl ausgebrannt worden oder mit Kräuterumschlägen behandelt. Und bereits damals hat es für die Oberschicht die ersten Krankenhäuser gegeben und Feldlazarett natürlich für die Armen und für die Armee. Es hat nie müssen eine Prüfung abgelegt werden. Jeder hat praktisch können als Arzt handeln. Es ist aber damals und es geht heute noch eigentlich in der Chirurgie um den Eingriff mit der bewaffneten Hand am Mensch. Die Operation Manus, oder auf Griechisch Chirurgia, Kairos die Hand und Ergon das Werk. Also es ist das Handwerk, wenn man es so will sagen, die Chirurgie, Ergon auch Kunst. Die Chirurgie ist eine Kunst. Ich durfte 2,5 Jahre an der Uniklinik Chirurgie machen. Es ist eine wunderschöne Tätigkeit. Der Chirurg versinnbildet ja Durgebärden vom behandelnden Arzt. Der Arzt muss immer eingreifen. Entweder mit Rat oder auch manchmal mit einer Ratlosigkeit, mit pharmazeutischen Mitteln, also mit seinem ganzen Instrumentarium von Pflanzen früher, heute von unseren Medikamenten und nicht zuletzt eben auch mit dem Messer. Die Alten haben daraus ihr Haus von der Heilkunst errichtet. Hierarchisch aufgebaut mit Diätetik, Pharmazeutik, also Behandlung mit Medikamenten und der Chirurgie. Und man hat gesagt, was das Wort nicht heilt, heilt das Kraut und was Kraut nicht heilt, heilt das Eisen, also das Messer. Und was das Eisen nicht heilt, heilt das Feuer. Und was das Feuer nicht heilt, das heilt der Tod. Der Tod ist die Ultima Linea Rerum, also die letzte Linie der Dinge. Oder die Ultima Ratio, die letzte Vernunft vor dem Tod. In der Chirurgie ist häufig die Ultima Ratio nur noch die Amputation eines Gliedes gewesen.
Wie stark ist das geprägt worden durch Krieg und Militär?
Sehr stark. Chirurgie als Besonderes ist immer wieder durch Krieg für sie getrieben worden, weil es natürlich immer wieder einen Haufen Verletzte gab, gerade früher im Nahkampf Mann gegen Mann. Und das sieht man auch, dass eigentlich die römische Chirurgie auf einem sehr hohen Standard war und dass es nach dem Untergang des weströmischen Reich praktisch zwischen dem 5. und dem 10. Jahrhundert zu einem Stillstand gekommen ist. Nicht nur in der Medizin, auch in der Hygiene, in der Heilkunst, in der Landwirtschaft ist enorm viel Wissen verloren gegangen. Wir wissen das ein Stück weit in der Zuchterfolge, wo wir noch Skelette von Kühe und Stiere aus der römischen Zeit haben. Und wenn wir in die alemannische Zeit 800-900 hineingehen, sind die teilweise noch halb so gross. Und was wir heute wieder an Kühen und Stieren haben, sind ein bisschen grösser als die zur Römerzeit. Also man sieht, dass hier enorm viel Wissen verloren gegangen ist. Und das Wissen ist dann aber vor allem in den Klöstern gelehrt worden und erhalten geblieben. Und gerade die katholische Kirche ist im Hoch- und Spätmittelalter zum Bewahrer und zur einigenden Kraft geworden. Damit hat das Verständnis über den Körper und Krankheit und Behandlung ein Stück weit von der Kirche diktiert worden. Zuerst noch durch Fürbitten und Gebet um Heilung. Man hat ja damals auch Krankheit als Strafe für begangene Sünden beschrieben. man hat Heilige um Hilfe gebeten und besonders Benediktinerklöster haben es als ihre Pflicht empfunden, den Kranken auf praktische Weise zu helfen. Ich habe in der ersten Sendung schon den Klosterplan von St. Gallen angetönt, mit dem Ort, wo man die Kranken gepflegt hat. Und man hat natürlich Kuren mit Naturheilmitteln und Kräutern gemacht. Das hat sich dann mit der Zeit sehr entwickelt. Leider sind Sektionen, also Autopsien, Leichenöffnungen, verboten gewesen von der Kirche. Wir haben eine ganz herausragende Frau, die Hildegard von Bingen, die 1089 bis 1179 im Benediktinerinnenkloster Disi Bodenberg, gegründet vom irischen Mönch Disibod im Rheinland, später Äbtissin geworden ist und eigentlich ein Naturwissenschaftlerin, eine Mystikerin und Heilerin war. Sie hat ein Werk geschrieben, Physica heisst das, mit Pflanzen, Elementen, Bäumen, Steinen, Fisch und Vögel. Und das ist ein ganzes gewaltiges Werk, neben dem, dass sie natürlich noch komponiert hat und Musikwerk komponiert. Eigentlich ein Universalgenie von damals in einem Benediktinerkloster. Dann muss man auch sagen, dass gerade zu dieser Zeit und wahrscheinlich immer in der Menschheitsgeschichte Geburt für eine Frau die grösste Herausforderung war, um überhaupt zu überleben. Der Arzt Mondino di Luzzi hat 1315 die erste Sektion, also Leichenöffnung zur Anschauung für Studenten in Italien gemacht, weil Gesetz das dort plötzlich für Studenten erlaubt hat. Aber das sind 1 bis 2 Leichenöffnungen pro Jahr, nicht mehr. Der Guy de Chauliac in seinem Werk Chirurgia Magna von 1363, ein Chirurg, der seine Anatomie nicht kennt, ist wie ein Blinder, der an einem Holzklotz schnitzt. Aber noch immer hat alles müssen eitern, pus bonum et laudabile, also der gute Eiter und lobenswerte Eiter, und er ist sogar von den Chirurgen provoziert worden.
Welche Rolle hat denn im Allgemeinen, im gesamten Kontext Kirche gehabt auf die Thematik und hat sie die Heilkunst eher gefördert oder in dem Sinn gehindert?
Das ist ein bisschen zweispältig. Wenn man die Anatomie nicht kennt und die Kirche hat ganz enorm gegen die Leichenöffnungen eine Zeit lang da, vor allem im Mittelalter, wo das wirklich verboten war, wahrscheinlich auch im Geheimen halt doch betrieben worden ist, etc. Aber der Andreas Vesalius aus Flandern ist ein weiterer Durchbruch gewesen, der jetzt zeigt, wie bedeutend die Anatomie wird. Er hat 1543 eine anatomische Revolution losgetreten, wie eine Lawine, mit seinem Werk De Humani Corporis Fabrica Libri Septem. Also, über den menschlichen Körper in 7 Büchern. Zuerst ist er lächerlich gemacht worden von den Medizinern. Man hat an Galen geglaubt. Er ist von der Uni Löwen nach Padua gezogen, hat Diskrepanzen in der Anatomie mit der unumstößlichen Lehre und dem Dogma vom Galen aufgedeckt. Er ist 1543 nach Basel gekommen und hat sein grundlegendes Anatomiewerk, eben De Humani Corporis Fabrica, über den Bau des menschlichen Körpers beim Johannes Oporinus, eigentlich Hans Herbst, in dieser Zeit der Renaissance hat man jeden Namen latinisiert, in Druck gegeben. Und das war umwerfend, das Buch. Da hat Druckkunst natürlich auch zur Entwicklung beigetragen. Und hat während seinem Aufenthalt berühmte mehrtägige Vorlesungen zur Anatomie mit direkten Demonstrationen auch in Basel an der Lich gehalten. Der Anatomieatlas hat mehr als 270 Holzschnitte und deckt 200 Irrtümer Galens auf und stellt sie richtig darunter, die Vorstellung von einem zweigeteilten Unterkiefer und da sich das Blut durchbohren in der Herzscheidewand vom linken Herz ins rechte Herz überfließt.
Ein blinder Chirurg, hast du erwähnt, hat da Fortschritt gegeben. Und wie sieht das in der Chirurgie heute aus?
Genau, man kann ja Chirurgie eigentlich nur dem betreiben, entweder wenn man als Chirurg tätig ist. Das ist früher natürlich mit einer raschen Operationsmethodik ohne Betäubung, ohne örtliche Betäubung, ohne Gesamtbetäubung praktisch unmöglich gewesen. Praktisch unmöglich. Man hat einfach geschnitten, abtrennt und mit Blut, mit heißem Öl gestillt, dann hat es verbrannt, dann hat es nicht mehr geblutet. Also hat man die Anatomie müssen an der Leiche lernen. Das ist teilweise auch zu einem Schauspiel und Belustigung aus reiner Neugierde gekommen. Da treffen wir jetzt erstmal mit den aufkommenden Universitäten die Trennung vom Beruf vom Barbierchirurg oder Bader. Und die Ärzte sind in dieser Zeit in der Renaissance sehr reich geworden mit ihrer Theorie vom Galen, wo, was, wenn machen. Haben aber keine ärztlichen Handlungen gemacht, nicht einmal der Aderlass oder Klistier oder Wundbehandlungen oder Entfernen von Schwielen oder Würmer. Das war die Aufgabe des Baders. Erst eigentlich unter dem berühmten Chirurg Ambroise Paré, 1510 bis 1590, hat es einen Fortschritt gegeben. Er hat gesagt, ich verband ihn und Gott heilte ihn. Die Praxis vom Ausbrennen von Wunden mit glühenden Eisen hat er aufgegeben, nicht Bücher lehrten mich, Schusswunden zu heilen, und so beschloss ich, nie mehr arme Leute zu verbrennen, die Schusswunden erlitten hatten. Da kommt wieder die Wundnaht mit Fäden auf, wo man Gefäße abbindet und legiert. Die Wundärzte und Chirurgen durften nie an die Universität, sie haben das Handwerk irgendwo bei einem Meister gelehrt, wenn man heute Schreiner lehrt oder so etwas. Erst im 18. und 19. Jahrhundert hat ihre Bedeutung abgenommen und Chirurgen mit einer Universitätsausbildung haben dann die Tätigkeiten übernommen. Neue Prothesen wie Augen, Nasen sind gekommen, auch Geburtshilfe hat mit der Wiedereinführung sogar von einer inneren Wendung, also wo man bei einer Querlage, wo das Kind fast nicht zur Geburt kommt, versucht, mit dem Arm, mit der Gebärmutter zu greifen, um das Kind umzudrüllen. All das hat es zu dieser Zeit gegeben, bei Steiss oder Querlagen. Er hat auch der Ambroise Paré wieder leid, dass die Bezoarsteine, das sind verhärtete Klumpen aus Haar, wo man bei Tieren aus dem Magen rausgenommen hat, sollen das Gegengift wirken. Zum Tod Verurteilten hat er selber zugestimmt. Falls er frei werde und das Gift überlebe, nahm er den Bezoarstein. Nach 7 Stunden war er tot. Also es hat nichts genützt, hat man ganz klar gemerkt. Langsam haben sich hier wissenschaftliche Tests durchgesetzt. Und in der letzten Sendung will ich dann noch etwas weiter auf den unbekannten Heilberuf hinweisen.
Jürg, du redest von blinden Chirurgen im Kontext von der Anatomie. Was sind die häufigsten Gründe für die Erblindung der Leute und wie hat man ihnen helfen?
Danke, einen kleinen Exkurs über den Star, den grauen Star, den Katarakt. Wenn du schon von blinden Chirurgen redest, die haben natürlich schon gesehen. Aber bereits in der Antike hat man in Indien so etwas operiert. Man hat mit Linsen im Auge, von der Seite her, mit einer Lanzette, einfach nach oben gedrückt. Der Katarakt oder der graue Star, nicht zu verwechseln mit dem grünen Star, wo ein Augenhochdruck ist, ganz etwas anderes. Der graue Star ist im Alter eine Trübung der Linsen. Da sieht man nicht mehr gut, als hat man die Linsen einfach abgedrückt, etc. Im 10. Jahrhundert nach Christus hat man die Linsen abgesogen. Ein französischer Doktor, der Jacques Daviel, hat dann 1748 eine neue Methode gemacht, wo er fertiggebracht hat, dass die Linse eigentlich aus der Kapsel gesprungen ist und die Kapsel im Auge geblieben ist. Und später hat man natürlich dann das Ganze wieder vernäht. Früher mussten die Wochen liegen, damit das geht. Und heute ist das ein sehr kleiner Routineneingriff, der in örtlicher Betäubung meistens sehr kurz geht und wo man die Linsen rausnimmt und heute die künstliche Linse wieder ins Auge hineintut. Eine ganz andere Geschichte müsste man vielleicht noch sagen. Ich habe geredet, man hat zu wenig Leichen gehabt. Es gibt eine ganze Geschichte von Leichendiebstahl im 18. und 19. Jahrhundert in England, weil man zu wenig so Leichen für die Lehre hatte. Man hat mehr Sektionen gebraucht, trotz der Strafe durch Papst Benedikt am 8. Und gemäss einer Zusammenstellung vom englischen Unterhaus zwischen 1809 und 1810 ganze 349 Leichen schlicht und einfach gestohlen worden. Also die hat man in der Nacht wieder ausgegraben und hat sie irgendwo in ein anatomisches Institut gegeben. Das ist dann die Kehrseite der Verbote, in dem sie eben auch umgehen werden.
Oh,
Das heutige Thema ist Ärzte, Chirurg und Universitäten. Wir sind im Gespräch in Duggen im Kanton Schweiz mit dem Allgemeinmediziner Dr. Med.-Jürg F. Wirsch. Jürg, ich habe schon Bilder von Amputationen von Beinen gesehen und man hat so das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl, es ist harmlos. Aber ich denke mir nicht wirklich, weil das ist ja ohne Betäubung gemacht worden. So sind wir heute in der glücklichen Lage, dass wir Narkose haben für schmerzhafte und grössere Eingriffe. Seit wann haben wir Narkose, das Geschenk, bekommen?
Ja, das ist wirklich, wenn man selber schon eine Operation über sich hat müssen, Largala, wirklich ein grosses Geschenk. Ich habe einen Vortrag, den ich gehalten habe, über die Verwundeten hier im Abwehrkampf gegen Franzosen 1798 gesagt, ich hätte nicht wollen zur damaligen Zeit leben. Ganz eindeutig nicht. Oder man hat wahrscheinlich ganz ein anderes Schmerzempfinden gehabt, weil man ja wenig oder praktisch kein wirksames Schmerzmittel hatte. Dann ist das Sie, also die Narkose als Durchbruch, ist 1846 an einem US-amerikanischen Zahnarzt, William Morton, gelungen. Und er hat mit Gas betäubt. Schon 1799 hat ein englischer Chemiker Humphrey Davy Lachgas hergestellt und hat die Wirkung von dem entdeckt. 1840 ist sie in Amerika verfeinert worden, ist dann aber in einer Vorführung in Boston 1845 fehlgeschlagen. Äther und Chloroform hat schon William Long verwendet, aber hat es nicht publiziert, dass die Ehre an William Morton als erste Zahnextraktion eben Frost am 30. September 1846 gelungen ist. Vorher hat er es an sich ausprobiert und an seinem eigenen Hund, bevor er es dann an Freiwilligen noch getestet hat. Damit ist ein Siegeszug durch. Bereits im November, das war September, bereits im November hat man ein Mädchen in Narkose amputiert, das eine Tuberkulose im Knie hatte. Und am 19. Dezember 1946, also im gleichen Jahr im Dezember, bereits in England, hat man die Narkose angewendet. Am 11. Februar 1847 berichtet der Schweizer Arzt Johann Jakob Jenny von seiner ersten Operation mit Äther in der Neuen Zürcher Zeitung. Und er schreibt: Es handelt sich um eine Entdeckung, die wieder Dampf in der Mechanik, also Dampfmaschine, eine neue Ära in der Medizin begründen wird. Jedenfalls habe ich noch nie eine Operation so ruhig vollzogen wie diese. Ein wohltuendes Gefühl, das ich mit Worten nicht mit Worten bezeichnen kann. Und das Intelligenzblatt schrieb dann 1847 über die Äthernarkose in der Insel in Bern. Welch ein Fortschritt der Chirurgie, aber welch ein gefährliches Mittel in der Hand eines Spitzbuben.
Jürg, das sind ja gewaltige Fortschritte von der Chirurgie im 20. und 21. Jahrhundert. Man hört dann auch jeweils Schlüssellochchirurgie. Was ist das? Was kann man sich darunter vorstellen, Jürgen?
Das kann ich dir, Andrea, gerne erklären, weil Chirurgie im 20. Jahrhundert und auch im 21. noch, obwohl wir jetzt erst gut 17 Jahre erfüllt haben, einen ganz gewaltigen Fortschritt gemacht hat. Der Jürgen Thorwald, nicht ein Chirurg und nicht ein Mediziner, beschreibt in der Geschichte der Chirurgie 1915 bis 2006 eine Romanfolge, die mit grossem Geschick und enorm viel Sachkenntnis zusammengesellt worden ist. Das Weltreich der Chirurgen aus den Papieren meines Grossvaters, des Chirurgen H.S.T. Hartmann. Die Chirurgie hat 1846 mit der Narkose eigentlich erst als Wissenschaft angefangen. Klar hat es vorher gegeben. Es ist ja nie ohne grosse Schnitte in Körper gegangen. Wir immer müssen gross auftun. Vorher, schreibt er drin, war alles eine Nacht der Unwissenheit, der Qual und des fruchtlosen Tastens im Dunkeln. Die minimale invasive Chirurgie mit Schnitten von 0,5 bis 1,5 cm, die sogenannte Schlüssellochchirurgie, heute mit dem Endoskop durchgeführt, ist natürlich ein weiterer Segen. Früher waren die Endoskope starr gewesen. Bei der Chirurgie sind sie teilweise heute noch starr. Und heute sind die teilweise flexibel. Die Herausforderung für die ganze Geschichte war wieder etwas ganz anderes als Technik, nämlich eine Lichtquelle. Bereits 1806 hat der deutsche Arzt Philipp Bozzini einen Lichtleiter erfunden, nämlich eine Aluminiumröhre, wo das Kerzenlicht über einen Spiegel durch die Röhre durch ist, wo man am Ende Licht hatte. 1853 hat der französische Chirurg Antoine Desormeaux auch etwas erfunden und hat das damals Endoskop genannt, also hineinschauen. Oder das Mikroskop kennt man, das ist das, was für Kleines vergrößert. Das Kopein schauen, also man schaut rein. Die ganze Geschichte ist aber sehr schnell heiß geworden und der Durchbruch ist erst 1878 am Urolog Maximilian Nitze mit seinem Zystoskop mit elektrischem Licht für eine Blasenspiegelung gelungen. Also damals hat man in Blasen hineinschauen können. 1901 hat der deutsche Arzt Georg Kelling mit dem Zystoskop von Nitze die erste minimalinvasive Operation durchgeführt, nämlich eine Bauchhöhlenspiegelung bei einem Hund und später an zwei Menschen. 1970 hat der amerikanische Arzt Harith Hazen die neue Technik noch mit kleineren Schnitten weiterentwickelt und seit 1980 zum Videoskop am Bildschirm und dann sind noch Roboter dazugekommen. Um 2000 das Da Vinci-Operationssystem, wo der Chirurg gar nicht mehr am Patienten sitzt, sondern in einem Apparat hineinschaut, in einen Bildschirm und manuell noch operiert, im Bauch zum Beispiel, aber die Instrumente so führt, dass ein Computer am Schluss das Instrument führt und jeden Millimeter oder sagen wir mal jeden Zentimeter, den der Chirurg bewegt, ist im Bauch innen viel, viel feiner und praktisch nur noch ein Millimeter. Neu gibt es auch Telemanipulationen, wobei ein Chirurg sogar ein Datenhandschuh hat und damit seine Bewegungen auf den Roboter direkt übertragen werden. Für einen Arzt, der 38 Jahre in der Praxis war und 2,5 Jahre in der Chirurgie an der Uni Basel, strahlt das alles der alte Glanz im neuen Licht. Als Historiker schaue ich ein bisschen beklommen auf die Rumpelkammern der Archive, um nach Zangen, Sonden, Bohrer, Messer und Klammern zu forschen, mit denen ein alter Chirurg seine Patienten, die wirklich unter ihm leidenden Patients, der Leidende, gequält hat. Ich erinnere mich an ein Foto aus Schaffhausen um 1900, wo ich einen Coiffeurladen abbildet sehe. Und dieser Coiffeurladen trägt noch die Überschrift Barbier und Bader. Also der handwerkliche Bader, Scherer und Chirurg, noch 1900 immer noch in Schaffhausen in der Schweiz.
Das heutige Thema heisst Ärzte, Chirurgen und Universitäten. Die Universitäten haben wir noch nicht angesprochen. Was kannst du da uns mit auf den Weg geben?
Ich bin in Freiburg zuerst und in Basel ausgebildet, natürlich stolz an der ältesten Schweizer Universität, durfte studieren. Die Universität Basel, wirklich als Universität und nicht nur Medizin, ist 1460 gegründet worden. Während dem Konzil von Basel von 1431 bis 1448 ist eine eigene Konzils- und Kurienuniversität organisiert worden. Am 12. November 1459 hat der Papst Pius II. In Mantua Stift den Stiftungsbrief für die Universität Basel ausgestellt. Päpstliches oder kaiserliches Dekret war damals notwendig. Ohne ein Sekret vom Papst oder vom Kaiser gab es keine Universität. Also da hat man auch bestimmt. Das Ganze ist mit einer Eröffnung im Gottesdienst in Münster am 4. April 1460 und dem Stadtrat gefeiert worden, der dann einen Freiheitsbrief ausgestellt hat. Also der Freiheitsbrief ist, dass eigentlich die Professoren nicht unter dem normalen Recht sondern im universitären Recht gestanden sind. In der Medizin war zuerst nur ein einziger Ordinarius zur Verfügung. Im 16. Jahrhundert hat sich dann mit Professoren wie Paracelsus, Theophrastus von Hohenheim, von Einsiedeln und Andreas Vesalius folgenreichen Neuerungsschub Einzug gehalten und die theoretische Betrachtung hat die praktische Erfahrung natürlich sehr stark gefördert. Die Forderung von Studium außerhalb von der Bibliothek sind noch notwendig geworden. Unter Galen hätte man ja eigentlich nichts müssen lernen als seine Schriften. Jetzt hätte man plötzlich außerhalb von der Bibliothek etwas müssen machen. Und das hat vor allem der Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim, genannt Paracelsus, der in Einsiedeln geboren ist, natürlich gelehrt. Er ist 1572 als Stadtarzt ernannt worden und mit dem Berechtigung gehabt, an der Universität zu lehren. Allerdings hat sich die Universität dann quergestellt dagegen und hat den Paracelsus natürlich auch bedroht, weil die Universität das Gefühl hatte, die Arbeitsweise von ihnen werde durch Paracelsus natürlich widerlegt. Sein widersprüchliche Tun, das er überall angestoßen ist, wäre natürlich eine reine Sendung wert, schon wegen der Reformation in dieser Zeit, 1527. Oder? Aber er hat auch Beileiden vom berühmten Buchdrucker Frobenius von Straßburg her geheilt, respektive hat er der Universität Straßburg geheilt. Und der Frobenius, der berühmte Buchdrucker, hat er dann nach Basel zitiert. Und so ist er dort gekommen. Das ist eigentlich die älteste. Die zweite ist die Uni Bern, die hat im 17. Jahrhundert den Stadtarzt Wilhelm Fabri in seinem Haus Schüler aufgenommen und hat seine Anatomie und chirurgische Eingriff und Zubereitung von Arzneien gelehrt. Also man sieht hier, das ist noch so ein bisschen nicht ganz trennt zwischen dem Apotheker. Es gab dann eine Wundarztschule der Insel, also von dort ist das Inselspital. Die ist 1688 belegt und erst 1797 haben einige Ärzte und Apotheker das Medizinische Institut, an dem auch Tierärzte und Apotheker ausgebildet worden sind, gegründet. Und 1806 ist es erst als medizinische Akademie, als Teil, als Fakultät entstanden. Zürich ist, wenn ich vorher gesagt habe, nur Kaiser oder Papst, eine Ausnahme. Zürich ist die erste Universität in Europa, die von einem demokratischen Staat unabhängig von Kirche oder von einem Landesfürst gegründet worden ist. Zuerst vier Fakultäten, Theologie, Recht und politische Wissenschaften, Medizin und als viertes dann noch die Philosophie. Genf fängt auch sehr früh an, mit 1559 vom Johannes Calvin als theologische und humanistische Akademie gegründet. Mit der medizinischen Fakultät hat die Hochschule dann 1873 den Status und Namen Universität bekommen. Und auch in Lausanne hat man mindestens als theologische Akademie 1537 schon angefangen. Aber der eigentliche Status von einer Universität und dem Medizinstudium erst 1890.
Hochspannend und interessant, das Ganze, Jürg. Kannst du uns abschliessend noch mit auf den Weg geben, wie heute ein Medizinstudium aussieht?
Ich kann das nicht mehr ganz, das liegt jetzt doch schon Staatsexamen 1974 zurück. Aber ich kann ein bisschen sagen, wie es zu meiner Zeit war. Ich kann mich ein bisschen schlau machen an den Universitäten. Es ist heute ein anderer Studiengang mit dem Master of. Aber eigentlich ist es heute noch auf vier den Pfeilern Psychologie, Biologie und Soziologie aufgebaut. Also die Physiologie ist die Lehrfunktion vom Körper. Da haben wir Anatomie, Physiologie und Biochemie studiert. Natürlich Chemie und Physik vorher. In der Psyche ist Verhaltensweisen und Sozialmedizin drangekommen. Und dann kommt natürlich Pathologie, die Lehre der Krankheiten in der Praxis und Therapie und die Therapeutik, die Behandlung in die Ethik. Jetzt kommen wir wieder alt zurück. Hygiene, Psychiatrie, Ökologie, die Materia Medica, also die Lehre von den Heilmitteln und wie lehrt man innere Medizin, Pharmakologie und selbstverständlich die Chirurgie mit Chirurgie, Geburtshilfe und allen anderen operativen Fächern wie Hals, Nasen, Ohren etc. Und damit ist eigentlich auch heute noch ein Stück weit die historische Entwicklung abgebildet. Als Student habe ich angefangen mit Anatomie, Physiologie, Botanik und Zoologie, Physik und Chemie. Und nach 2,5 Jahren damals ist man dann plötzlich irgendwo in einem Spital gestanden und in der Klinik und hat alle diese naturwissenschaftlichen Basisfächer und Disziplinen mit gesundem Menschenverstand in die vielen Fächer von der Medizin müssen integrieren. Man ist ja auch angewiesen worden und angeleitet worden und immer wieder zurück besonnen. Ihr habt doch einmal Physik gehabt, ihr habt Physiologie gehabt, wie sieht das aus? Am Ende habe ich eigentlich mit 6 Haupt- und 6 Nebenfächer abgeschlossen und bin mehrmals geprüft worden. Es sind also mehr als 12 Prüfungen, die man ableitet. Nämlich in Pathologie, Innerer Medizin, Chirurgie, Gynäkologie und Obstetrik, also Geburtshilfe, und Psychiatrie und Pädiatrie. Und in den Nebenfächern Augen, Ohren, Röntgen und Strahlenschutz, Haut, Dermatologie, Sozial- und Präventivmedizin und Versicherungsmedizin. Das ist etwas Curriculum, das man dann ableitet. Und dann kommt man mit einem riesengroßen theoretischen Rucksack raus, wo man im Leben immer wieder sagt, wenn ich den noch mal hätte, wäre ich glücklich. Aber die Erfahrung kommt dann mit der Zeit dazu. Also wenn man dann so die erste Stelle antritt, bei mir auf der Chirurgie an der Uniklinik Basel gerade, dann ist man ein absoluter Lehrbub mit einem Haufen theoretischem Wissen, aber man ist ein Lehrling. Also ich habe auf der Chirurgie vom Professor Allgäuber, meinem hochgeschätzten Professor Allgäuber, mit Instrument bei Operationen noch stumpf natürlich auf die Finger übergeschlagen bekommen oder unter einen Fußtritt. Wenn ich das Pedal, das ich 2 Stunden erzählen, immer bereit sein zu drücken und dann nur auf ein Bein können stehen, einmal das Gewicht verlagert habe, das Pedal nicht gerade verwünscht habe, hat es etwa einen Fußtritt gegeben. Aber im Großen und Ganzen war es absolut menschlich zuvorkommend und sehr nett gewesen. Und gerade der liebe Professor Allgäuber ist ein hervorragender und sehr feiner Chirurg gewesen, den ich dann da in die Nähe komme, ich darf, es ist nicht Spital Lachen, es ist ein weiteres Spital, habe ich müssen sagen, ich glaube, ich komme da nicht zu einem Chirurg, sondern zu einem Metzger, aber der Mann ist lange unter dem Boden, ist ein ausgezeichneter Chirurg gewesen, aber eine andere Schule, als dass ich in Basel, in der Hohen Schule, in der Universität Basel, unter dem Allgäuber und anderen grossen Professoren dürfen erleben.
Du erwähnst, dass die Erfahrung in dem Sinne auch einen guten Arzt prägt. Und da haben wir sicher mit dir in Bezug auf Medizingeschichte einen hochkarätigen Referent. Du hast über 38 Jahre Praxiserfahrung. Und so möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Ausführungen und Gedanken. Und ich wünsche dir einfach den reichen Gottessegen und weiterhin so viel Power, dass du in der Medizingeschichte kannst aktiv sein und auch als Kunsthistoriker. Danke, Jürg.
Danke, Andrea. Danke für das Gespräch.